kleines Navigationsfenster. Wo befinden wir uns im Jahr? Alles klar, Weltmeisterschaft. Aber wir haben hier heute einmal so eine fußballfreie Zone geschaffen in diesem Gottesdienst. Das will ich auch ernst nehmen. Aber wo sind wir im Jahr, in unserem Gemeindejahr? Das, was uns als Frage ja beschäftigt in diesem Jahr 2006, ist die Frage, worin erfüllt sich unser Leben? Was sind Gottes Aufträge für uns? Die Predigten in diesem Jahr gehen entlang dieser Frage, so eins nach dem anderen. Im Januar und Februar sind wir dem Gedanken nachgegangen, dass wir einen Auftrag haben zur Gemeinschaft in der Familie Gottes. Was möchte Gott? Was will Gott? Darin erfüllt sich unser Leben. Wir können kein erfülltes Leben haben, wenn wir nicht unseren Platz in der Familie Gottes finden. Im März, April ging es darum, dass wir einen Auftrag zur Nachfolge Jesu haben. Es gilt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Es geht nicht darum, immer mehr Reichtümer anzuhäufen, immer mehr zu wissen oder immer mehr darzustellen in unserer Gesellschaft, sondern es geht darum, um Wachstum in die Tiefe, Wachstum zu Jesus hin. Und im Mai und im Juni, und es wird uns wahrscheinlich auch noch im Juli beschäftigen, wir haben den Auftrag, Botschafter Jesu zu sein. Wir haben den Auftrag, all das Gute, was wir von Gott empfangen haben, weiterzugeben, weiterzusagen, was unser Leben reich gemacht hat. Im Mai und im Juni. Dazu, dass wir etwas sagen können, gibt Gott uns, ja, wir haben es Lebensbotschaft genannt. Dazu gehört das Evangelium. Jesus ist die Liebe Gottes in Person. Er ist ein Mensch geworden, um für uns zu sterben, damit wir nicht sterben müssen in unseren Sünden, sondern damit wir ein neues Leben bekommen. Deswegen ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus. Und wer das verstanden hat, bei wem das angekommen ist und wer es angenommen hat, der hat ein Zeugnis. Der kann sagen, so ist es bei mir gewesen. So hat mich Gottes Stimme getroffen und so habe ich darauf reagiert. Jeder von uns hat bestimmte Neigungen. Eine bestimmte Nähe zu bestimmten Menschengruppen, zu Fußballern oder zu anderen Jugendlichen, zu Senioren, zu Sterbenden, alles Mögliche. Und unser Leben hat uns manche Lektionen beigebracht. Viele von uns haben Schweres erfahren und das ist schon eine Herausforderung gewesen, aber im Nachhinein können wir entdecken, das sind auch wichtige Lektionen in meinem Leben gewesen, das kann ich weitergeben. Jetzt in der vorletzten Predigt kam dazu dann noch der Gedanke, dass Gott eigentlich das Ganze durchwirkt durch seinen Heiligen Geist. Das können wir nicht machen. Der Heilige Geist bereitet Situationen vor, er bereitet Menschen vor und er bereitet mich vor. Man kann außerdem eine Menge lernen, wenn man andere beobachtet. Also hier sind noch zwei Kreise hier mit Fragezeichen versehen, das kriegen wir später. Also das kommt heute auch noch nicht dran. Man kann auch außerdem eine Menge lernen, wenn man andere beobachtet. Lektionen durch Menschen möchte ich mal sagen. Man kann sogar von den Fehlern anderer Menschen eine ganze Menge lernen. Ein Botschafter Gottes, einer, der von Gott speziell ausersehen wurde, um anderen Menschen ein Zeugnis zu geben, eine Botschaft zu geben, war Jona. Und bei Jona denken wir, also wahrscheinlich 80% von uns zunächst einmal an Fisch. Ja, Jona, aha, das war die Geschichte mit dem Fisch, ist auch völlig richtig. Ich lese aus dem Buch Jona, also das, wer die Bibel dabei hat, es ist zwischen, ich glaube, Obadja und Micha. Liege ich da richtig? Oh ja, gut. Jona 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind, also viel mehr als durch die Ventilatoren hier, einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sagte zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du uns das angetan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sagten sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen das große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und wies ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und traten Gelübde. Und mir ist aufgefallen, da fehlt doch dieser eine Vers noch von Kapitel 2, den sage ich mal eben noch dazu, damit der Fisch dann ins Spiel kommt. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ich glaube, es ist gut, wenn wir zunächst mal, um die Geschichte richtig einordnen zu können und das Verhalten von diesem Jona, uns überlegen, wer war Jona, woher stammte er und was hat es mit Ninive auf sich. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte eine fiktive Geschichte ist oder eine Geschichte, die sich real abgespielt hat. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Der Jona, den hat es wirklich gegeben. Der hat wirklich existiert und es war wirklich ein Prophet. Denn im 2. Könige-Buch, Kapitel 14, taucht er schon einmal auf, im Alten Testament. In 2. Könige 14, Vers 25, findet sich eine Notiz über einen König, über Jerobeam, dem Zweiten vom Nordreich Israel. Er, König Jerobeam, der Zweite, stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also, es hat ihn wirklich gegeben, ganz real. Und er war ein Prophet. Er war ein Prophet, er war Gottes Mundstück. Gottes Geist hat ihn angerührt und er hat den Auftrag gehabt, etwas zu sagen. Und er lebte zu der Zeit, wo ein Mann namens Jerobeam König im Nordreich Israel war. Er stammte aus Gad Hefer, das liegt in Galiläa, das liegt ungefähr 5 Kilometer weg von dem Ort, wo später ein Dorf mit Namen Nazareth entstehen sollte. Also 5 Kilometer entfernt von da, wo Jesus aufgewachsen ist. Das war seine Heimat. Der König Jerobeam war ein ganz mieser Schuft. Ein durch und durch korrupter Mann, der anderen Göttern nachlief, der nicht viel von Recht hielt und der trotzdem 41 Jahre lang regieren durfte. Länger als König David. Und der nicht etwa Misserfolg hatte, sondern großen Erfolg. Warum? Weil Gott das so wollte. Gott hat Jona beauftragt, dem Land gute Zeiten vorauszusagen, um das Volk einmal so zur Buße und zu seinem Gott zurückzurufen. Das war sein Auftrag. Gute Nachrichten durfte er weitersagen in Israel. Das war sein Revier, Israel. Übrigens, Jona heißt übersetzt Taube und hat von daher schon etwas mit seinem Beruf zu tun. Denn eine Taube ist natürlich eine Brieftaube überbringt Botschaften. So liegt schon in seinem Namen etwas von dem, was er zu tun hatte. Bisher hatte er in Israel zu tun, jetzt sollte er ins Ausland gehen. Ninive liegt nicht in Israel. Und das ist für manche von uns tägliches Brot. Sie müssen von Berufswegen ins Ausland, nach Los Angeles oder Tokio, in die Schweiz oder nach Schweden oder sonst wohin. Das ist für die Betroffenen zwar oft belastend, aber gleichzeitig natürlich auch ein Ausdruck des Vertrauens seitens der Geschäftsführung. Aber Ninive ist anders. Ninive ist nicht Schweden. Ninive ist nicht Tokio und nicht Los Angeles. Ninive war die Hauptstadt Assyriens. Assyrien, die Weltmacht damals und der Erzfeind Israels. Dieses Volk wird beschrieben vom Propheten Nahum in Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt von Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Und jetzt folgt eine Beschreibung dessen, was dieses Volk tut und gleichzeitig auch eine Beschreibung des Gerichts, das über dieses Volk kommen soll. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer, eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurereien der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sippen mit ihren Zauberkünsten. Also mit einem Wort ein Volk, das sehr kreativ war, wenn es darum ging, Grausamkeiten zu erfinden. Sie liebten es, wenn sie also Städte erobert haben, dass sie kleine Pyramiden bauten. Vor der eroberten Stadt, aber nicht aus Stein, sondern aus den Schädeln der Erschlagenen. Es wird von ihnen berichtet, dass sie ihren Feinden die Haut bei lebendigem Leib abzogen. Und das ist das Volk, zu dem Jona geschickt wurde. 50 Jahre später wird eben dieses Volk Israel zerstören. Es wird von der Landkarte verschwinden. Es wird nie wieder kommen. Zunächst einmal jedenfalls das Nordreich Israel. Juda hatte noch einmal 100 Jahre Gnadenfrist. Jona muss dahin, eine Mission Impossible. Und Jona reagiert sofort. Er macht sich unverzüglich auf den Weg, aber nicht nach Ninive, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Zunächst einmal nach Jaffa, dem heutigen Tel Aviv, der Hafenstadt der Philister. Und er sucht sich ein Schiff und sein Ziel ist das der Ort, der am weitesten entfernt ist von dem ganzen Geschehen, nämlich Tarsis. Einen entfernteren Punkt gibt es nicht. Es ist das Ende der Welt. Es ist jenseits der Straße von Gibraltar im heutigen Andalusien, kurz vor der portugiesischen Grenze in Spanien. Warum? Warum hat er das gemacht? Früher dachte ich, ah klar, also wenn ich Jona wäre, ich würde das ja auch nicht machen. Ich hätte ja, also mir wäre das Herz in die Hose gerutscht. In diese Stadt? Nie im Leben. Vielleicht hat Jona Angst um sein Leben. Aber Jona wusste, dass er Gott absolut vertrauen konnte. Auch im Sturm. Habt ihr es gemerkt? Was war los? Auf dem Schiff Chaos. Und wo war Jona? Er schlief. Ich möchte auch so schlafen können wie Jona. Ich kann es nicht. Immerhin kann man auch Positives über Jona sagen. Erstens, er hat sein Fährgeld bezahlt. Und zweitens, er war ein mutiger Mann, der bedingungsloses Vertrauen in Gott hatte. Angst hat er nicht. Nicht vor dem Sturm und erst recht nicht vor Menschen. Warum hat er keine Angst? Er sagt diesen Grund ja selber in Vers 9, in Kapitel 1. Er sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da war gar kein Raum mehr in seinem Leben für Angst vor anderen Mächten und Gewalten. Er fürchtete den Tod nicht. Lieber wollte er über Bord geworfen werden, als seinen Auftrag ausführen. Hätte ja sagen können, ja, liebe Leute, ich sollte eigentlich nach Ninive. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich bitte gerade mal zu meinem Gott und sage, ich gehe doch her. Und dann kehren wir um. Und die Geschichte wäre ganz anders ausgegangen. Aber nein, er sagt, werft mich über Bord. Zweitens, vielleicht hat er gedacht, es hat ja doch alles keinen Sinn. Was soll's? Ninive ist verloren. Aber in Kapitel 4, Vers 2 erfahren wir, Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Er war sich völlig klar, diese Mission wird Erfolg haben. Es wird anders auskommen. Er wusste es. Was könnte noch eine Rolle spielen? Vielleicht fand er es nicht so toll, eine Gerichtsbotschaft auszurichten. Da hätte ich auch keine Lust dazu. Aber wenn man mal guckt, wie er dann nachher auftritt, als er in Ninive ist, das klingt schon ganz schön selbstbewusst. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, also keine Möglichkeit mehr auszubüchsen, wenn es schief geht, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war seine Botschaft. Nichts dazu. Tolle Botschaft. Darum eben, er wusste, dass Gott barmherzig sein würde. Und das ist genau der Grund, warum er vor Gott floh. Er wollte gar nicht, dass Gott Barmherzigkeit zeigt. Im Gegenteil, sollten die doch ruhig so weitermachen in Ninive, sollten die doch ruhig untergehen mit Mann und Maus. Sollte der Untergang doch über sie kommen wie ein Dieb in der Nacht. Mochte die Erde sich auftun und sie alle verschlingen. Die ganze große Stadt, 3 Tage Reisen im Durchmesser, 60 Kilometer, rechts um. Er hatte alles für seinen Auftrag. Gottes Geist hatte ihn angerührt, er wusste genau, was er zu sagen hatte. Die Situation war vorbereitet, sonst hätte Gott ihn nicht losgeschickt. Er hatte ein klares Wort von Gott. Was fehlte? Was fehlte? Was fehlte war genau das, was er Gott zusagte. Ihm fehlte Gnade. Ihm fehlte Barmherzigkeit. Ihm fehlte Langmut. Das war's. Ihm fehlte Gnade, und zwar für alle Menschen. Den Israeliten, denen konnte er gute Nachrichten sagen. Aber den von Ninive, den Feinden, den Grausamen, den Brutalen, den Hohlen, nie und nimmer. Ihm fehlt die Einsicht, dass Gott uns ja nicht deswegen liebt, weil wir so wertvoll wären. Sind wir wertvoll? Deswegen liebt Gott uns nicht. Warum liebt Gott uns? Ich weiß es nicht. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Das macht unseren Wert aus. Jona ist ganz schön weit weg von uns. 2800 Jahre. Aber eigentlich ist er ja das alttestamentliche Gegenstück zu uns heute. Das gleiche Blut rinnt in unseren Adern, wenn man so will. Wir haben alles. Wir haben Aufträge, die unser Hier und Sein, unser Hiersein erfüllen, die unserem Leben Sinn geben. Wir haben Gaben, was zu sagen. Wir sind berührt vom Heiligen Geist. Aber haben wir auch Gnade? Haben wir das? Haben wir diese Barmherzigkeit Gottes? Nicht nur den Leuten gegenüber, die uns sowieso lieben. Auch die von Ninive. Sie sollen Gottes Gnade hören. Die Brutalen und die Hohlen, die Schwierigen, und die, die sonst immer nur Spott haben. Wenn wir Zeugen sein wollen, nee, das habe ich jetzt gerade eben verkehrt gesagt, wir wollen nicht Zeugen sein, wir sind es. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt der auferstandene Jesus seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn wir das sind, dann müssen wir getränkt sein mit Gnade. Dann müssen wir getränkt sein mit der Barmherzigkeit Gottes. Die richtige Botschaft, die richtige Theologie, die richtigen Einsichten reichen nicht. Und die geführte Situation, dass da Leute sind, die auch bereit sind zu hören und alles, das reicht alles nicht. Da brauchen wir viel Vergebung. Da brauchen wir alle ganz viel Vergebung. Es ist beschämend, wenn man sich hier guckt, das Mann Gottes, dem ist das ganz egal, dass diese Stadt vor die Hunde geht. Dem ist es ja egal. Und da sind die Heiden auf dem Schiff, die Seeleute, die von Gott keine Ahnung haben, aber die sich so ins Zeug legen, um diesen Mann, diesen Jonah, den sie ja gar nicht kennen, zu retten. Sie versuchen noch einmal das Ruder herumzureißen und dann Land zu fahren. Jonah hatte Neigung. Er hatte eine Neigung für die Israeliten. Er war selber Israelit. Er diente in Israel. Das war für ihn normal und täglich Brot und wahrscheinlich machte er es auch ganz gerne. Aber die Kehrseite unserer Neigung sind ja unsere Abneigungen. Und das ist der schwache Punkt hier. Jona ließ sich von seinen Sympathien beherrschen. Sein Hass, sein glühender Hass auf Ninive war ihm wichtiger als der Gehorsam gegen Gott. Gott liebt aber alle Menschen. Auch die aus Ninive. Vollkommen grundlos. Einfach so. Ich kann es nicht begreifen. Ich kann es nicht begründen. Jeder von uns hat eine besondere Nähe zu bestimmten Menschen. Das sind oft soziale Gruppen. Ich will sie hier nicht alle aufzählen, aber Hemsbach ist voll mit sozialen Gruppen. Altersmäßig, sozial und alles. Aber Gott liebt alle gleich. Gott liebt jeden Einzelnen so sehr, wie er mich persönlich liebt. Unglaublich. Es ist gut, wenn wir Menschen helfen können, die so sind wie wir. Aber es ist schlecht, wenn die anderen ausgenommen sind. Gott liebt auch die Feinde. Es gibt eine Menge von Geschichten in der Bibel, an denen das so richtig deutlich wird, dass Gott auch die Feinde im Blick hat. Als Petrus in der Nacht des Verrats dem Knecht des Hohepriesters ein Ohr abschlägt, ist es Jesus, der dieses Ohr wieder heilt. Jona hält uns den Spiegel vor. Jeder von uns hat seinen Ninive-Komplex. Die Kehrseite unserer Neigung, unserer Abneigung. Wer sind die Menschen, die uns gestohlen bleiben können? Gibt es sie? Wir müssen uns ein wenig Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 43 bis 48, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. 3. Mose 19, Vers 18, also im Alten Testament steht es schon. Und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tu nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tu nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eine allgemeine Beobachtung. Alle Leute kriegen gleich viel Sonne ab. Wäre ein merkwürdiger Gedanke, dass überall da Schatten ist, wo gerade einer ist, der nicht an Gott glaubt. Gott liebt alle gleich. Also das ist die Frage, die Gott an uns richten möchte. Wo ist eigentlich dein Ninive? Hast du ein Ninive? Die andere Frage, die Geschichte an uns richtet, wo ist unser Tarsis? Was ist Tarsis? Tarsis ist Spanien, klar. In Jonas Fall. Er kann gar nicht nach Ninive, weil er nach Tarsis geht. Er ist schon beschäftigt, er hat was anderes vor. Er ist geflohen. Vielleicht können wir auch nicht nach Ninive, weil wir gerade damit beschäftigt sind, nach Tarsis zu fahren. Was ist unser Tarsis? Was ist unser Fluchtziel? Womit sind wir beschäftigt, was uns eigentlich abhält, auch unsere Feinde zu lieben? Manchmal möchte man am liebsten einfach weg. Ach, Spanien ist gar kein schlechtes Stichwort. Die Leute sind so anstrengend und man kriegt so wenig wieder. Einfach Ruhe, einfach mal weg von allem. Und man kann sich übrigens auch nicht nur in Urlaub flüchten, man kann sich auch in wichtige Aktivitäten flüchten. Wichtig in Anführungsstrichen. Man kann schlafen, wie Jonas hier macht. Vielleicht denken wir, in Tarsis, da ist die Erfüllung. Da kann ich endlich leben, so wie Goethe gesagt hat, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Und das ist aber alles eine schöne Illusion. Zeugnis ist das Stichwort. Zeugnis ist Gottes Auftrag für unser Leben. Zeugnis ist Erfüllung. Erfüllung kann ich nur da haben, wo Gott mich hinhaben will und nirgendwo sonst. Er hatte schon auf gewisse Weise recht. Gott ist nicht da, wo ich bin, wenn ich ihm wegfahre. Er ist nicht mit ihm, aber er ist gegen ihn. Das Gute ist möglicherweise der Ort, an dem die wohnen, die uns so gar nicht lieben. Die wir vielleicht abgeschrieben haben. Das kann sogar die eigene Familie sein. Die eigene Familie, die wir abgeschrieben haben, die unser Ninive ist. Unsere Kinder oder vielleicht unsere Eltern, unsere Geschwister. Gott hat sie noch lange nicht abgeschrieben. Gut, dass er uns nicht abgeschrieben hatte, dass er uns gefunden hat. Und die Dankbarkeit darüber müsste uns eigentlich motivieren, nun auch nicht weiß auszunehmen von unserem Ninive, sondern hinzugehen. 3 Abschlussfragen. Wo ist mein Ninive-Komplex? Ich kann es nicht beantworten für euch. Bin ich überfordert jetzt? Seid ihr gefragt. Wo ist mein Tarsis? Wo flüchte ich? Und die 3. Frage, und wo bleibt Gottes Gnade in meinem Leben? Amen.